Ja, von mir auch nochmal einen schönen guten Tag. Wenn ich euch persönlich begrüßt habe, ich freue mich sehr, mal wieder hier sein zu dürfen. Es geht heute um diesen Bibeltext. Der Uli sprach eben vom Gottesdienst und wir feiern heute Morgen Gottesdienst. Aber das Wort Gottesdienst gebrauchen wir eigentlich in unserem Alltag sehr einseitig. Wo kommt das Wort her? Das heißt eigentlich Gott dienen. Und das soll nicht nur Sonntag sein oder vielleicht noch eine in der Woche in der Bibelstunde oder so, sondern jeder Tag ein Gottesdienst. Gott wohlgefällig leben. Die Idee zu dieser Predigt, die kam, weil ein Kollege in der Andacht darüber gesprochen hat. Das hat mich sehr angesprochen. Und weil zudem wir in Niederlemp in der Bibelstunde im Römerbrief sind. Und wenn wir jetzt mal gucken, worum es hier geht, dann müssen wir den Zusammenhang des Römerbriefs uns auch gleich noch angucken. Aber ich lese zunächst mal den Text vor. So ermahne ich euch nun, liebe Brüder, in Klammern liebe Schwestern, durch den Hinweis auf die Barmherzigkeit Gottes. Bringt eure Leiber als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer dar. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Gestaltet eure Lebensführung nicht nach der Weise dieser Weltzeit, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr ein sicheres Urteil darüber gewinnt, welches der Wille Gottes sei, nämlich das Gute und Gott Wohlgefällige und Vollkommene. Er sagt hier, so ermahne ich euch nun durch den Hinweis auf die Barmherzigkeit Gottes. Den Römerbrief kann man einteilen in drei Teile, so ganz grob. Es gibt sicher auch noch andere, aber in den Kapiteln 1 bis 8 geht es darum, wie im kaum anderen biblischen Buch, Rettung allein durch Glauben. Wo Paulus das darstellt, der Römerbrief ist ja nicht so umsonst, wenn man so eine Grundlage sucht der biblischen Lehre, dann glaube ich, ist der Römerbrief immer ganz gut geeignet. Und da wird praktisch klar gemacht, Rettung allein durch den Glauben an Jesus, durch die Gnade. Dann in den Kapiteln 9 bis 11 geht Paulus dann darauf ein, wie die Stellung von Israel ist, Israel und die Gemeinde. Man könnte auch sagen, Kapitel 9 Israel in der Vergangenheit, Kapitel 10 Israel in der Gegenwart und Kapitel 11 Israel in der Zukunft. Und als er das ausführt, da kommt jetzt praktisch eine Wendung im Römerbrief. Und zwar endet er so, dass er nur noch anbeten kann. Und zwar sagt er, in Kapitel 11, Vers 33, O welch eine Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt, oder wer ist sein Ratgeber gewesen, oder wer hat ihm zuvor etwas gegeben, wofür ihm Vergeltung zuteil werden müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm gebührt die Ehre in Ewigkeit. Also er kann nur anbeten nach dem, was er da selber ausgeführt hat. Und dann ab Kapitel 12 geht es dann um das praktische Leben als Christ. Da geht es praktisch darum, wie lebe ich persönlich und wie leben wir als Gemeinde auf Grundlage dessen, was er vorher ausgeführt hat. Deshalb sagt er hier auch, ich ermahne euch durch den Hinweis auf die Barmherzigkeit Gottes. Das heißt, das ist Paulus völlig klar, das können wir nur leben durch die Leitung des Heiligen Geistes, nicht aus uns selber. Und da hat er ja auch in Römer 8 das sehr ausgeführt, was der Heilige Geist ist, wer er ist und was er bedeutet. In 1. Korinther 6, 20 schreibt Paulus, denn ihr seid teuer erkauft worden, macht also Gott Ehre mit eurem Leib. Und Uli hat eben schon 1. Petrus 1 gelesen. Ich lese nochmal die Verse 18 und 19. Ihr wisst ja, dass ihr von eurem eitlen Wandel, den ihr von den Vätern her überkommen hattet, nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines fehllosen und unbefleckten Lammes. Das ist unsere Grundlage. Und ich habe eine Zusammenstellung gefunden, die fand ich sehr, sehr gut, von einem Daniel Melu. Ich kenne den persönlich nicht, ich weiß nicht, ob von euch den jemand kennt. Habe ich im Internet entdeckt, der einfach mal zusammengefasst hat, was über Jesus so gesagt wird als Gegensätze. Und das möchte ich uns mal lesen. Und er hat auch immer Bibelstellen dazu genannt. Er sagt über Jesus hier Folgendes: Er, der Gott war und ist, wurde wahrer Mensch, ohne aufzuhören, Gott zu sein. Johannes 1, Vers 14. Er, der in Gestalt Gottes war, machte sich selbst zu nichts, um uns alles zu schenken. Philipper 2. Er, der unendlich reich war, wurde arm, damit wir durch seine Armut reich würden. 2. Korinther 8. Er, der das Recht hatte, bedient zu werden, kam auf die Erde, um zu dienen. Markus 10. Er, der jederzeit hätte frei ausgehen können, hat sich freiwillig zur Knechtschaft verpflichtet. 2. Mose 21. Er, der von Ewigkeit her den Gegenstand der Liebe des Vaters war, erfuhr auf die Erde die Feindschaft seiner Geschöpfe. Jeremia 12. Er, der den Gehorsam als Gott nicht kannte, lernte ihn als Mensch kennen, um für die Ungehorsamen zu sterben. Hebräer 5, 8. Er, der die Liebe Gottes offenbarte, erfuhr den Hass der Menschen. Psalm 109, Vers 5. Er, der alle Macht hatte, wurde in Schwachheit gekreuzigt. 2. Korinther 13. Er hat am Kreuz als der Löwe überwunden, indem er als Lamm geschlachtet wurde. Offenbarung 5. Er, der Gerechte, litt für die Ungerechten. 1. Petrus 3. Er, der das Licht ist und alles erleuchtet, wurde am Kreuz von tiefster Finsternis umhüllt. Matthäus 27 und Markus 15. Er, der keine Sünde kannte, wurde in den 3 Stunden der Finsternis zur Sünde gemacht. 2. Korinther 5. Er, der das Leben war und ist, ging in den Tod, um Leben und Unverweslichkeit ans Licht zu bringen. 2. Timotheus 1, 10. Er, der aus den höchsten Höhen kam, stieg in die tiefsten Tiefen, um Gott unendlich zu verherrlichen und uns Menschen zu erlösen. Psalm 88. Er, der sich am Kreuz so tief erniedrigte, wurde nach vollbrachtem Werk hoch erhoben. Philipper 2, 9. Er, der am Kreuz den niedrigsten Platz einnahm, hat jetzt als Mensch den höchsten Platz inne. Hebräerbrief. Er, der einst ein Mann der Schmerzen war, wird einmal ein Mann der Freude sein. Jesaja 53. Er, der einmal eine Dornenkrone trug, wird einmal viele Diademe tragen. Offenbarung 19. Und er, der seinem Leben wenig Frucht sah, wird einmal viel Frucht sehen. Johannes 12. Und ich glaube, das ist noch nicht mal vollständig, die Liste. Und mir ist das ganz, ganz wichtig, wenn wir von unserem praktischen Leben sprechen, dass wir das immer tun, nicht nach dem Motto, ich krempel jetzt die Ärmel hoch und wenn ich hier rausgehe, dann lebe ich jetzt anders, sondern dass uns bewusst ist, die Grundlage ist das, was der Jesus für uns getan hat. Und wir können es nur leben durch die Leitung des Heiligen Geistes. Das ist mir ganz wichtig am Anfang, dass das nicht falsch verstanden wird. Jeder Tag ein Gottesdienst, mein Leben als Dankopfer für den Herrn. Bringt eure Leiber als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer dar. Jetzt ist ganz wichtig, dass wir hier eine Unterscheidung treffen. Und zwar gab es im Alten Testament ja viele Opfer. Aber es gab vor allem 2 Hauptkategorien der Opfer. Und zwar zum einen die Opfer zur Zudeckung von Schuld. Wir wissen, dass echte Vergebung nur durch das Blut des Herrn Jesus möglich ist. Aber dass Schuld zugedeckt wurde, das geschah durch die Schuldopfer. Aber es gab auch die Dankopfer, wo man Gott praktisch einfach, um ihm Danke zu sagen, Opfer dargebracht hat. Und ich glaube, es ist uns allen klar, dass hier, was Paulus hier meint, dass das natürlich nur sein kann, dieses Dankopfer. Denn das Opfer zur Vergebung unserer Sünden, das hat der Herr Jesus ein für alle Mal vollbracht. Er ist ein für alle Mal, hat er unsere Erlösung erworben. Da können, da dürfen wir gar nichts zutun. Das hat er getan. Aber wir sollen ihm Danke sagen. Ich muss dabei an, ich glaube, es war Zinzendorf denken, der vor diesem Bild stand. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Also, dass es um eine dankbare Antwort geht, das ist hier mit diesem Opfer gemeint. Im Psalm 50 steht im Vers 23, wer Dank opfert, verherrlicht mich. Oder hier Menge übersetzt, wer Dank als Opfer darbringt, erweist mir Erde. Und wer unsträflich wandelt, den lasse ich schauen, Gottes Heil. Es geht darum, dass wir einer dankbaren Grundhaltung Gott dienen. Und manchmal kann das auch ein Opfer sein, dass wir in Situationen sind, wo uns überhaupt nicht nach Danken zumute ist, wo wir aber im Dank schon Gottes Hilfe vorwegnehmen dürfen. So wie das in einem Psalm heißt, denn ich werde ihn noch preisen in das Heil meines Angesichts. Einfach zu wissen, ich bin in meinem Gott geborgen. Darum geht es hier, um eine dankbare Grundhaltung. Und jetzt macht Paulus hier eigentlich zwei Dinge auf. Und zwar geht es im Vers 2 jetzt. Gestaltet eure Lebensführung nicht nach der Weise dieser Weltzeit, sondern lasst euch verwandeln, man könnte auch übersetzen, wandelt euch um durch die Erneuerung eures Sinnes. Jeder Tag ein Gottesdienst durch ein erneuertes Denken. Wir sollen unser Denken erneuern lassen, eine veränderte Grundgesinnung haben. Von Jesus heißt es ja, dass er, obwohl er in Gestalt Gottes war, das nicht festhielt wie ein Raub. Er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an. Dann erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Wir sollen diese Gesinnung haben. Diese Gesinnung sei in euch, wie sie in Christus war. So heißt es im Philipperbrief. Wir sollen uns verändern lassen in unserem Denken. Und sollen Gott da an uns handeln lassen. Und dazu gehört auch, dass wir eine veränderte Ernährung haben. Ein Vers, den mich immer begleitet hat in meinem Leben, auch mehr als alles, was man zu bewachen hat, behüte dein Herz, denn von ihm hängt das Leben ab. Mehr als alles, was man zu bewachen hat, behüte dein Herz, denn von ihm hängt dein Leben ab. Ich will uns einfach mal so ein paar Fragen stellen und Fragen, die ich mir selbst auch immer wieder stelle, weil ich da auch meine Kämpfe habe. Womit fülle ich mein Denken? Wenn ihr mal so für euch Bilanz zieht, wie ist das Verhältnis in Stunden, jetzt in der Freizeit, ich meine jetzt nicht auf der Arbeit oder so, da ist man ja seinem Arbeitgeber verpflichtet, da tut man seine Dinge, aber wenn ihr Freizeit habt, wie ist da das Verhältnis von dem, wo ich Gottes Wort lese, bete, oder wo ich mir irgendwas anschaue und hinterher merke, jetzt habe ich wieder meine Zeit vergeudet. Und ich weiß, wovon ich rede, ich bin sportbegeistert, da kommt ein YouTube-Video, ah, da war WM so und so, und dann guckt man da nochmal und da. Dann guckt man auf die Uhr und dann sind 2 Stunden um. Nachher denkt man sich, ja, was hab für was? Was schaue ich mir an? Welche Filme schaue ich mir an? Was prägt mein Denken? Ich will einfach mal ein Beispiel bringen. Mir ist das aufgefallen, wir haben als Familie, ich kann kein Französisch, ist wahrscheinlich jetzt falsch, wie ich das ausspreche, da gibt es so eine Serie Lupin oder Lupin geschrieben. Und das ist so ein Meisterdieb, ist total witzig, auch sauber, also kann man wirklich gucken, aber man fiebert nachher mit dem mit, der eigentlich ständig andere beklaut und Unrecht tut. Man wird auf seine Seite gezogen und fiebert mit dem mit, aber eigentlich tut er die ganze Zeit Unrecht. Und ich muss mich dessen bewusst sein, ich kann mir sowas auch mal angucken, denke ich, aber ich muss einfach wissen, ja, welche Maßstäbe werden da vermittelt, auch in Filmen. Was schaue ich mir an? Welche Musik höre ich? Ich habe manche junge Christen vor Augen, die über die Musik in meinen Augen geistlich Probleme bekommen haben, was sie sich auch angehört haben. Wo gehe ich hin? Mit wem habe ich Gemeinschaft? Woher nehme ich meine Maßstäbe? Wie ich über Dinge denke? Bin ich da auch schnell dabei? Das ist halt heute so. Das ist halt heute anders. Oder nehme ich meine Maßstäbe wirklich aus dem Wort Gottes? Wer oder was prägt mich am meisten? Wer sind meine Vorbilder? An wem An wen denke ich, wen habe ich als Vorbild vor Augen? Wir haben den Auftrag hier, dass wir uns, wandelt euch um, übersetzen die einen, aber ich finde eigentlich besser übersetzt, lasst euch verwandeln. Das muss Gott an uns tun, dass der Heilige Geist das tut an mir, ich muss es aber zulassen, dass ich bereit bin, mein Denken verändern zu lassen, meine Maßstäbe zu prüfen, warum denke ich wie über bestimmte Dinge, wo nehme ich meine Maßstäbe her, nehme ich die aus dem Wort Gottes, ist mein Denken erneuert, denke ich so über die Dinge, wie Jesus denkt, oder denke ich so, wie man halt so denkt, wie die Allgemeinheit. Und unmittelbar damit verbunden ist natürlich dann jeder Tag ein Gottesdienst durch Entscheidungen nach Gottes Willen. Im Vers 2 steht, gestaltet eure Lebensführung nicht nach der Weise dieser Weltzeit, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Und jetzt kommt das Wort, damit ihr ein sicheres Urteil darüber gewinnt, welches der Wille Gottes sei. Nämlich das Wohlgefällige, nämlich das Gute und Gott Wohlgefällige und Vollkommene. Hier steht ein damit, das heißt, das erneuerte Denken ist die Grundlage für erneuerte Entscheidungen. Das kennen wir ja alle. So wie ich denke, daraus kommen meine Handlungen. Das erneuerte Denken, das ist die Grundlage. Und Gottes Willen finden wir in seinem Wort. Und ich habe so den Eindruck, dass die Zeit, die mit Wort Gottes verbunden ist, dass sagen wir, unsere Glaubensgeschwister vor 40, 50 Jahren, glaube ich, noch viel mehr Zeit mit dem Wort Gottes oft verbracht haben, als wir das tun. Wie viel Zeit nehme ich mir täglich für Gottes Wort? Welche Priorität hat das Wort Gottes in meinem Leben? Welche Rolle spielt das Wort Gottes bei meinen Entscheidungen? Und ich habe dazu was gefunden. Ich wusste, dass ich das mal gelesen hatte und habe es dann gesucht aus dem Buch von Major Thomas, Christus in euch, Dynamik des Lebens. Major Thomas war ja Gründer der Fackelträger. Und ich möchte jetzt aus seinem Buch, Christus in euch, Dynamik des Lebens, mal einen Abschnitt vornehmen, weil ich den für so gut und für so grundlegend halte, was unsere Stellung zum Wort Gottes angeht. Das grundlegende Kennzeichen der Wahrheit ist ihre Beständigkeit. Angesichts aller bekannten und unbekannten Tatsachen muss die Wahrheit unverändert bleiben. Die Wahrheit ist endgültig und absolut. Umstände können sich nicht verändern. Umstände können sie, die Wahrheit, nicht verändern. Wenn die Umstände deines Lebens dich zwingen, frühere Schlüsse neu zu durchdenken. Und wenn deine Ehrlichkeit dich angesichts neuer Gesichtspunkte zwingt, deine Überzeugung zu ändern, dann heißt das nicht, dass die Wahrheit sich gewandelt hat. Es bedeutet nur ganz einfach, dass du die Wahrheit nicht vollkommen erkannt hast und dass Umstände und neue Gesichtspunkte dich zwingen, diese Tatsache anzuerkennen. In seinem Gebet zum Vater für die, die an ihn glauben, sagte der Herr Jesus, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Johannes 17, Vers 17. Die Wahrheit ist keine Theorie. Sie ist das letzte und endgültige Prinzip des Lebens. Und Heiligung bedeutet dieses Prinzip in Aktion. Die Wahrheit in Aktion. Die Vollkommenheit des Menschseins des Herrn Jesus bestand hierin. Er war die Wahrheit in Person und ihre endgültige Offenbarung. Die Wahrheit, der im menschlichen Herzen Gehorsam geleistet wird, bringt den Gläubigen sofort in Einklang und Einheit mit dem Herrn Jesus Christus. Er sagte, wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Johannes 18, 37. Und so ihr bleiben werdet in meiner Rede, so seid ihr meine rechten Jünger. Und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, 31, 32. Und jetzt kommt's, was ich so im Hinterkopf hatte, was er dann schreibt. Die geistliche Befreiung des Menschen findet statt, wenn er zur Wahrheit zurückkehrt. Das heißt, wenn er zu den ersten Grundsätzen des Lebens zurückkehrt, die sich nie gewandelt haben und sich nie wandeln werden. Wir können an ihnen vorbeigehen, wir können von ihnen abweichen, wir können sie missverstehen oder falsch auslegen, aber das wird Gottes grundlegende Wahrheiten nicht ändern. Gott braucht keine neuen Methoden. Er bedient sich der Mittel, Methoden und Maßnahmen, die ihm belieben. Das ist ganz nebensächlich. Alles, was zu Gottes letzter Zufriedenheit vollbracht wird und was Ewigkeitswert besitzt, ist immer die Folge einer Rückkehr zur grundlegenden Wahrheiten, zu den ersten Grundsätzen, gleichgültig welches die Mittel zum Zweck waren. Darum ist jede geistliche Erweckung, jede große gottgeschenkte Bewegung in der Geschichte der Kirche die Folge einer Rückkehr zu den Wahrheiten der Bibel gewesen. Und umgekehrt war es unvermeidlich, dass jede echte geistliche Erweckung bibelgläubige Christen hervorbrachte. Wenn das Wort Gottes im Mittelpunkt steht, dann erschien Erweckung. Und ich stelle die Frage, ich bete auch ganz viel dafür, auch bei uns, welche Rolle spielt der Austausch über Gottes Wort in unserer Gemeinde? Wie sieht es aus in unseren Bibelstunden mit dem Austausch über das Wort Gottes? Ringen wir darum, das Wort Gottes gemeinsam zu lesen und daraus für unsere Gemeinde und für uns persönlich die Entscheidungen abzuleiten? Ich halte das für ganz, ganz grundlegend, letztlich ja, für das Herzstück, der gemeinsame Austausch über das Wort Gottes. Tun wir das in unseren Gemeinden? Wie wichtig ist uns das? Wie sieht das aus in unseren Bibelstunden? Und dann geht es darum, wenn man das Wort Gottes kennt und erforscht hat, dass man dann die Entscheidungen danach trifft. Und mein Kollege fand ich sehr gut, er hat das gesagt, Weisheit bedeutet eigentlich, Gottes Maßstäbe und Prinzipien auf konkrete Entscheidungen anzuwenden. Wir wissen alle, dass wir dann das Wort Gottes haben, wo Gott seinen Willen offenbart, aber jetzt muss ich natürlich das in meinen Alltag bringen. Ja, da steht ja nicht in der Bibel, welches Auto ich kaufen soll oder was weiß ich, wo ich heute essen gehen soll. Ja, da haben wir Freiheiten, das ist ja auch klar. Aber wenn es um Entscheidungen geht, die wir zu treffen haben, dann geht es darum, dass wir die Prinzipien und die Maßstäbe Gottes auf diese Entscheidungen anwenden. Und da möchte ich uns vier Fragen stellen. Ist es eine gute Entscheidung? Das ist immer die erste Frage. Ist das eine gute Entscheidung? Oder ist das von vornherein zweifelhaft? Und dann die vielleicht wichtigste Frage. Spricht etwas aus Gottes Wort gegen diese Entscheidung? Spricht irgendetwas aus Gottes Wort gegen diese Entscheidung? Wenn das der Fall ist, dann sollte ich sie nicht so treffen. Und ich kenne das von mir selber und ich beobachte das immer wieder, dass wir da zu Kompromissen neigen, weil wir eigentlich schon für uns festgelegt haben. Da gibt es bei Jeremia gibt's so eine Stelle, die hat mich immer sehr, sehr bewegt. Da war dieser Gedalia ermordet worden, dieser Statthalter, und dann hatten die Juden jetzt Angst, naja, jetzt werden die kommen und werden uns hier alle niedermachen, weil der Gedalia da umgebracht wurde, der Statthalter, den der König eingesetzt hatte. Dann fragen sie Jeremia, also sie sind bereits auf dem Weg nach Ägypten, fragen dann Jeremia, was soll man denn machen? Soll man hier bleiben oder soll man nach Ägypten ziehen? Jeremia bittet dann Gott um Klarheit und nach, glaube ich, einer Woche sagt er ihnen dann, Gott hat mir gesagt, bleibt hier, euch wird nichts geschehen, wenn ihr hier bleibt und hier weiter dient. Und dann sagen sie, Gott hat dich nicht gesandt, du redest Lüge, du willst uns verderben. Also sie waren bereits innerlich auf dem Weg nach Ägypten, sie waren schon festgelegt, haben Gott um Rat gefragt, als Gott den Rat gibt, haben sie den verworfen. Ich kenne das von mir auch, dass man manchmal eigentlich die Entscheidung schon getroffen hat, weil man seinen Kopf durchsetzen will. Aber ich weiß auch, dass das viel Nöte nachher mit sich bringen kann. Spricht etwas aus Gottes Wort gegen die Entscheidung, die ich treffen will? Und dann eine genauso wichtige Frage, ehrt diese Entscheidung, die ich treffen will, meinen Herrn Jesus, hat Jesus Freude daran? Und die vierte, könnte der Herr Jesus da dabei sein? Wenn ich das verneinen muss, dann sollte ich meine Entscheidung, glaube ich, wirklich überdenken. Und das Schöne ist, dass es diesen Vers gibt: Sollte aber jemand von euch Mangel an Weisheit haben, so erbitte er sich von Gott, der allen ohne Weiteres und ohne Vorwürfe gibt, sie wird ihm zuteil werden. Wir dürfen Gott um Weisheit bitten bei unseren Entscheidungen. Aber die Frage, die ich mir immer wieder stellen muss, bin ich wirklich von Herzen bereit, auch seinen Willen zu folgen? Ja, es geht darum, Gott wohlgefällig zu leben. Das kommt zweimal ja auch dort vor. Und ich bitte dich jetzt, die neue Genfer Übersetzung rauszubringen. Ich habe gestaunt, was für eine gute Arbeit diese Bibelübersetzung machen. Ich habe nachher gedacht, als ich das gelesen habe, ich hätte mal fast die Predigt sparen können, weil die haben die ganze Predigt eigentlich in der neuen Genfer Übersetzung ganz hervorragend zusammengefasst. Und zwar, jetzt muss ich nur gucken, hier ist es: Die angemessene Antwort auf Gottes Erbarmen. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst, und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und das wünsche ich euch, dass ihr ein Leben führt, wünsche ich mir auch uns allen, dass Gott ehrt, dass ja, das zu seiner Ehre ist, dass jeder Tag ein Gottesdienst ist, dass wir ihm gefallen mit unserem Leben. Ich möchte noch mit uns beten. Dazu hilf du uns, Herr, und veränder du uns in dein Bild. Du weißt, Herr, was uns persönlich auch hindert. Du weißt, wo wir Entscheidungen auch selbst getroffen haben und in die Irre gegangen sind. Herr, vergib da, mach uns frei davon und hilf uns, Entscheidungen zu treffen, die dich ehren. Hilf uns ganz persönlich, uns als Gemeinden zu deiner Ehre zu leben, dir zu gefallen, dich zu verherrlichen. Dazu hast du uns geschaffen, dazu hast du uns gemacht. Herr, und hilf auch, dass das, was du uns heute Morgen aufs Herz gelegt hast, dass das nicht wieder verschüttet wird. Du weißt, wie schnell das geht, sondern dass es Frucht bringen darf für unseren Alltag. Darum bitten wir dich ganz herzlich. Amen.